Der Herr segne dich. Was verbinden wir mit dem Ausspruch? Der eine verbindet vielleicht den Abschluss vom Gottesdienst, die andere die Bibelstelle, die andere vielleicht mehrere Bibelstellen. Andere haben gar keine Vorstellung von dem Spruch. Wenn wir über das Thema Segen schauen, dann sehen wir, dass wir jeden Sonntag uns mit dem Segen verabschieden. Dass wir uns Gottes Segen zum Geburtstag wünschen. Dass wir eine Ehe segnen. Dass wir Kinder segnen. Dass wir Verwandte segnen. Dass wir sogar aufgefordert werden, unsere Feinde segnen. Und oft ist Segen für uns so ein Ausdruck, wo wir viel brauchen, aber eigentlich gar nicht so genau wissen, was ist das denn? Was beinhaltet das? Es ist doch ein bisschen unspezifisch. Und dabei ist Segen etwas, ein Begriff, der in der Bibel eigentlich von ganz am Anfang bis fast ganz am Schluss da ist. Ich sage ganz bewusst fast, das werden wir herausfinden, warum. Das erste Vorkommen finden wir im 1. Mose 1, 22. Also 22. Vers in der Bibel finden wir den Segen Gottes in der Schöpfung, den Dank, den er gemacht hat. Und 1. Petrus 3, 9 finden wir im Neuen Testament vorkommen und fordern. Wir sollen Segen sein, weil wir dazu berufen sind. Segen zu erben. Also Segen ist durch die ganze Bibel durchgezogen. Und darum wollen wir heute nur im kleinen Kuchenaspekt von dem Segen in der Bibel nachgehen. Wir werden uns mit dem aronitischen Segen auseinandersetzen. Das war der Segen, den Gott selber befohlen hat zum Sprechen. Und wir lesen darum 4. Mose 6, 22 bis 27. 4. Mose 6, 22 bis 27. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Kinder Israels segnen, sprich zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie sehen. In Vers 22 war, und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Kinder Israels segnen, sprich zu ihnen. Wenn wir da aronitisch sagen, im Hebräischen ein bisschen genau anschauen, dann sehen wir, dass der ganz bewusst strukturiert aufgebaut ist. Der besteht eigentlich aus drei Segenslinien, aus drei Segensabschnitten. Und die Segensabschnitte sind von der hebräischen Wortzahl sehr bewusst aufgebaut. Der erste Abschnitt hat drei Wörter, der zweite fünf und der dritte, könnt ihr raten, sieben. Also drei, fünf, sieben gibt insgesamt 15 Wörter, die in dem Segen vorkommen. Und am Anfang vom Segen steht der Gottesname und das Wort Segen. Und am Schluss steht Frieden, Shalom. Wenn wir das Segen weiter anschauen von der Struktur, fängt jede Segenseinheit mit dem Namen Gottes an. Und eigentlich können wir sagen, das ist eigentlich überflüssig. Wir können sagen, der Herr segne dich und behüte dich, dann lasse ich deine Anweisung. Die Wiederholung hat es eigentlich gar nicht gebraucht, aber da sehen wir auch wieder, wie bewusst strukturiert das Segen aufgebaut ist. Wenn wir jetzt von diesen 15 Wörtern die drei Gottesnamen abziehen, dann kommen wir auf 12 Wörter. Das ist etwas ganz Schönes, dass man da für jeden Stamm, den ich auf vier Stück, die das ganze Volk muss sagen, also für jeden Stamm ist eigentlich ein Segenswort verfügbar in dem Segen. Was wir sehen, der ganze Text da ist extrem bewusst strukturiert aufgebaut. Was ist jetzt aber mit dem Segen gemeint? Wenn wir durch die Bibel durchgehen und man nachdenken, ja, wie wird Segen gebraucht, dann sieht man, dass das für alles Mögliche gebraucht wird. Da wird zum Beispiel die Schöpfung von Gott selber gesegnet, der Jakob segnet seine Söhne, der Abraham soll ein Segen sein für alle Völker, Die Ernte wird gesegnet, das Land wird gesegnet, die Herde wird gesegnet, sogar die Feinde werden gesegnet. Und wenn wir dem noch ein bisschen genauer nachgehen, was jetzt Segen beinhaltet, haben wir eine sehr ausführliche Beschreibung vom Segen im 5. Mose 28. Das ganze Kapitel, wo es darum geht, was der Segen beinhaltet wird, wenn das Volk dann den Segen auch empfangen wird. 5. Mose 28, zwei Einleitung zu dem ganzen Kapitel, wo es sich mal lohnt, ganz durchzulesen, steht: Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Der eine aufmerksame Leser ist vielleicht etwas aufgefallen, dass das Wort mit D relativ häufig vorkommt. Nämlich dich, du, dein. Es geht also um den Mensch, und wir sagen empfangen. Um ein persönliches Empfangen von dem. Wenn wir die ganze Liste im 5. Mose 28 durchgehen, dann sehen wir, dass sich das immer wieder bestätigt. Es geht immer, ich will dich oder dein Haus oder dein Land oder das soll für dich das zum Segen werden. Also es geht immer darum, im Sagen, dass der Mensch von dem profitiert, der Mensch als Ebenbild Gottes. Der Ziel und das Fokus vom Sagen von Gott ist beim Menschen, ist also der Mensch. Es ist nicht eine Sache, es ist nicht ein Haus, es ist eigentlich auch nicht irgendwie Geist oder irgendetwas, sondern es ist der Mensch,
was ich mit dem Sagen.
Man kann weiter drei Tatsachen über Sagen definieren. Erstens, Sagen muss von außerhalb kommen, es muss empfangen werden. Man kann sich nicht selber sagen. Das geht nicht. Und das erfordert also ein demütiges Empfangen. Eine demütige Position. Ich muss sagen, empfangen. Zweite ist, Segen wird immer am Leinhaftigen Gottes. Es ist exklusiv. Es gibt nicht irgendwelche Kühe, Geister oder was auch immer, sondern es dient am Mensch persönlich in seiner Finalisation. Und der dritte Punkt ist, Segen ist nicht erzwingbar, er muss aus Gnade gegeben werden. Und er kann, aber muss nicht, an Bedingungen knüpft sein. Der Segen, den Gott Schöpfung gesegnet hat, das ist ein bedingungsloser Segen. Der gilt einfach. Saat und Ernte, Frosch und Witz, Tag und Nacht, bis einfach, bis der Untergang wird. Aber dann haben wir im 5. Mose 28 gesehen, dass der Segen dort an Bedingungen geknüpft ist. Dass der nicht einfach so jedem gilt. Und da habe ich eine kurze Zusammenfassung in einen Satz gemacht, was wir sagen, wie man das eigentlich kann umschreiben kann. Und sie umschreibt das mit einer gnadenvollen Zuwendung Gottes. Eine gnadenvolle Zuwendung Gottes. Wenn Gott segnet, wendet er sich in dem gnädig am Mensch zu, als Individuum persönlich. Und darum kann auch nicht gesegnet werden, was Gott verflucht, was Gott missfällt, was Gott nicht würde unterstützen. Und es kann aber auch nichts verflucht werden, was Gott segnen wird. Wir lesen das beim Bileam, wo das Volk ja wird verfluchen, aber man muss sehen, ich kann es nicht verfluchen, denn Gott hat das wieder segnen. Und darum können wir auch heute eigentlich per Definition nichts segnen, wo Gott nicht dahinter steht, wo Gott nicht seine Zuwendung versprochen hat. Und da erübrigen sich eigentlich schon ganz viele Diskussionen, die man heute in der Gesellschaft führt. Es geht im Segen also nicht um unser Gefühl, um unseren eigenen Anspruch, sondern darum, was Gottes Wille für den Menschen ist. Gehen wir jetzt in diesen Versen ein bisschen genauer darauf ein, dann sehen wir, dass der Segen auch eine Hierarchie hat. Der Segen muss von der höheren Stelle an die niedrigere Stelle ertragen. Wir lesen das auch in Hebräer 7,7 und das Beispiel von Melchisedek, wo der Abraham segnet gemacht wird. Gott redet in dem Vers ganz bewusst. Und wenn man jetzt das anschaut, sagt zuerst Gott zu Mose, der Herr redete zu Mose, also Gott redet zu Mose, und er sagt zu Mose, redet zu Aaron und seinen Kindern, also zu den Priestern. Und die Priester sollen dann weiterreden, die sollen zum Volk reden. Also wir sehen, 1, 2, 3 Zwischenschritte. Und wir können jetzt sagen, ja, warum ist das nötig? Eigentlich hätte Gott direkt zum Anfang können reden. Er hätte sogar direkt zum Volk können reden. Warum braucht es einen Zwischenschritt? Und wir sehen da eigentlich schon einen wichtigen Hinweis, um was das in der Endform wirklich geht. Es kommt dann nämlich schon etwas Wichtiges raus, dass nämlich der wahre, vollkommene Segen nicht von diesen gerade segnenden Priestern kommt. Also die Priester, die sagen, als Volk weitergeben, die sind ja eigentlich nicht, sagen sie, der Zeuger, sondern die haben das auch zuerst mal von Mose bekommen, und der Mose hat das zuerst mal von Gott bekommen. Es braucht also einen Segensmittler zwischen den Menschen. Und der Segensmittler ist da jetzt symbolhaft der Mose gewesen. Aber der Mose ist ja irgendwann einmal gestorben, und jetzt sehen wir, kommen jetzt zu einem Problem, der, wer ist denn der Mittler noch? Und wenn wir ihn 5. Mose 18, 15 leset, dann sehen wir dort eine spannende Stelle. Statt einem Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Und mit einem Prophet wie mich ist der Mose gemeint. Also es sollte ein Prophet geben, und wie der Mose ist, nur noch ein bisschen besser. Wenn jetzt Priester den Segen sprechen zum Volk, dann erinnern sie sich eigentlich jedes Mal daran, dass noch ein Mittler kommt. Dass noch etwas braucht, was da zwischen Gott steht. Und der Segen ihnen auch wirklich weiter autorisiert. Und die Tatsache, die wird auch im Neuen Testament aufgenommen. Wenn man nämlich in Hebräer 7 die ganze Stelle mal durchlesen, ich lese jetzt nicht vor, aber dort geht es darum, um den Melchisedek, der zum Abraham kommt. Und jetzt kann man sagen, der Abraham, das ist ja der Urvater, der Priester, der Leviten war. Und jetzt kommt aber der Melchisedek als externer hoher Priester und segnet der Abraham. Also wir sehen, der Melchisedek, und dann in Hebräer wird klar als Beispiel, als Bild auf Jesus Christus gefüttert wird, muss der Abraham der Segen weitergeben und er nachher zum Segen für alle werden. Ganz spannende Stelle. Weiter im Neuen Testament finden wir das Prinzip auch in Epheser 1, Vers 4. Dort steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also wir sind in Christus dort vor Gott gesegnet. Und wir sehen also das Segen am Ende auf Jesus Christus. Als Ziel hier ist. In ihm allein ist Gottes Zuwendung vollkommen Gott. Und das müssen wir uns jetzt im Hinterkopf halten, wenn wir jetzt genauer auf den Segen eingehen, auf den Inhalt von dem Segen. Wenn wir es also segnen, dann wünschen wir uns Zuwendung Gottes. Und das kann in ganz bestimmten Situationen und Sachen sein, aber es kann auch generell sein. Es ist eine Erinnerung daran, dass Gott uns verheißen hat und zugesprochen hat. Und dabei müssen wir da noch eine ganz kleine Unterscheidung machen zwischen Segnen und Segen als Nomen. Zuwendung Gottes, das ist Segen. Gott wendet sich uns zu. Und wenn wir etwas segnen, dann erinnern und wünschen wir ihm die Zuwendung von Jesus. Es ist eigentlich eine spezifiziertere, eine speziellere Art von einem fürbitten Gebet, das wir machen, wenn wir etwas sagen. Und wir werden das jetzt von der Theorie zur Praxis wenden. Wir werden zum ersten Versabschnitt sagen. Vers 24. Der Herr segne dich und behüte dich. Und als erstes fällt uns auf, dass das Wort Sagen da wiederholt wird. Das Volk soll gesegnet werden, indem man spricht, der Herr segne dich. Und irgendwo etwas, was ich schon immer ein bisschen speziell gefunden habe an dieser Stelle. Also Gott sagt, sag das Volk, indem du sagst, der Herr segne dich. Ja, super, was ich jetzt sage, was ist mit dem gemeint? Und zum Glück haben wir vorher definiert, was mit dem gemeint ist. Und wir können das ein bisschen umschreiben, erklären mit, der Herr wende sich dir zu in seiner Gnade und behüte. Und dann wird klarer geworden, was jetzt mit dem Ausspruch gemeint ist. Es ist also die grundlegende Sache vom Segen, wo da zugesprochen wird, dass Gott sich gnädig zu uns. Und der Segen entfaltet sich jetzt durch die drei Abschnitte, Vers für Vers, bis er am Ende im Frieden, im Shalom mündet. Das wahre Segen führt also in seiner Vollkommenheit durch seine Ruhe bis zum ewigen Frieden. Eine zweite Beobachtung, die wir jetzt in dieser Stelle machen, ist, dass vorher ja geheißen hat, ja, Priester sollen das Volk sagen, Kinder Israel segnen, als Kollektiv. Und jetzt wechselt es da auf einmal in die Beizahl hinein. Segne dich, startet es da auf einmal. Nicht segne euch. Wo also das Segen am ganzen Volk kollektiv zugesprochen wird, gilt der Inhalt vom Segen jedem Einzelnen ganz persönlich und individuell. Gott wendet sich also jedem Einzelnen individuell zu, so wie er es braucht und benötigt. Seine Zuwendung ist also nicht irgendwo in ein Schema hineinzupressen, sondern Gott weiß, was du brauchst, Gott weiß, was du brauchst, er weiß, was du brauchst, und sein Segen, seine Zuwendung zeigt sich jedem, auch vielleicht der unter anderem ab. Das ist schön zu wissen, wie wir das da sehen. Das Volk ist nicht einfach ein Nummer. Das Volk ist nicht einfach ein Nummer. Okay, wir haben da wieder 600 Leute gesagt, okay, egal, die Einzelnen. Nein, Gott sieht jeden Einzelnen. Gott redet jeden Einzelnen ganz speziell ins Leben hinein. Und das macht er nicht durch sein Wort, das Wort Gottes, und er uns jedem Einzelnen ganz persönlich ins Leben spricht. Das Wort Gottes ist als Kollektiv jedem gegeben. Aber er spricht jeder einzelne Persönlichkeit in seine Lebensfahrt hinein. Und manchmal ist die Zuwendung Gottes, zeigt sich auch im chirurgischen Verhalten von Gott. Dass Gott uns etwas bewusst macht, was uns in unserem Leben aussehen muss, was abgeschnitten werden muss, was wir sein lassen. Und dann sind wir herausgefordert, wenn wir das sagen, die Zuwendung Gottes annehmen, das als Gnade erkennen und ihn auch in unserem Leben handeln lassen. Oder verstehen wir uns davon und sagen, ich heiße es doch besser als Gott. In der zweiten Bitte geht es jetzt um das Behüten oder auch das Erhalten oder Beschützen. Jesus nimmt das Segen mehrmals auf. Ein Beispiel ist in Johannes 17, wo er eigentlich in dem hohepriesterlichen Gebet um Bewahrung von den Jüngern bittet. In Johannes 17, Vers 5 steht: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jeder Einzelne in der Welt ist durchgehend auf Gottes Bewahrung angewiesen. Wenn Gott seine Bewahrung von dieser Welt wegnehmen will, dann wird die Welt kollabieren. Dann könnte es kein Leben geben auf dieser Welt. Aber jetzt gibt es eben auch nur eine spezielle Bewahrung, die Gott uns zusprechen will. Eine Bewahrung in unserem Alltag, in unserem Job, in unserer Familie. Überall sind wir wieder auf die Bewahrung Gottes und die Führung Gottes angewiesen. Aber, wie wir im Sinne von Johannes 17, 15 gehört haben, ist die wichtigste Bewahrung die Bewahrung vor dem Bösen. Die geistliche Bewahrung. Nicht nur auf materielle Sinn, sondern es geht wieder weiter. Und das ist das Wunderbare am Glauben, dass wir eigentlich nicht selber uns bewahren müssen. Wir sind ja nur scharf, wie wir das im Psalm 23 lesen. Hilflos und eigentlich orientierungslos in der Welt. Aber Gott ist unser Behüter und Bewahrer. Er ist unser Hirt, wo man uns durchführt, wo man uns beschützen muss. Wir können das gar nicht sein. Und so müssen wir uns nicht selber irgendwo im Kampf mit Satan begeben. Irgendwo versuchen, so und jetzt würde ich da Satan irgendwie besiegen. Nein, Gott muss uns bewahren und beschützen. Und Gott ist ja der, der uns muss durchtragen durch die Welt und uns erhalten im Glauben. Und das ist etwas Schönes, was wir in dem Segen sehen, wo uns gerade zugesprochen wird und sagt, du musst uns sein. Gott bewahre. Der Herr bewahre dich. Das sollte ich euch ganz bewusst zusprechen. Die Bewahrung Gottes ist dir alles bewusst. Nicht nur nicht hier in Anspruch oder immer gleich immer wieder sagen, aber ich muss mich doch noch mich selbst bewahren. Nein, ich muss Gott bewahren. Ich bin scharf von seinem Herzen. der gute Hirte in unserem Leben wirken kann. Und trotzdem vergessen wir das immer wieder. Und darum ist es so schön, dass eben den Priester, und ich sage, Priester aufgefordert sind, den nicht nur einmal zu sprechen, sondern sie haben das immer und immer wieder müssen machen. Und das machen wir ja heute auch immer wieder, weil wir so vergesslich sind und das immer wieder in unser Leben sprechen lassen, was die Wahrheit Gottes ist. Und das können wir aber auch im Privaten sein, das müssen wir nicht am Sonntag in den Gottesdienst kommen. Das kann man auch daheim in der Familie machen. Ich mache vorne gut einmal in der Woche, wenn Kinder aus dem Haus gehen, dann spreche ich ihnen, das haben wir einfach gemacht. Dass sie sich erinnern kann, was Gott eigentlich verheißen hat. Wenn man in einer Wege wohnt, können wir das auch mit den Wegekameraden machen. Oder sonst irgendwo. Vom zweiten Abschnitt, Vers 25, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das ist so eine Stelle, wo man sich manchmal fragt, ja, was ist jetzt das Angesicht leuchten? Was ist mit dem genau gemeint? Und manchmal hilft es, wenn man etwas einfach mal schaut, was ist denn das Gegenteil vom Angesicht leuchten an? Und das Gegenteil vom Angesicht leuchten an ist das Angesicht zum Finstern. Zornig sein, Grießkrämig sein, nachtragend sein, rachig sein. Also das Gegenteil von dem ist das Angesicht leuchten lassen. Etwas Freudiges, etwas Schönes, etwas Zuwendendes. Etwas anzustrahlen, wie man das dir manchmal sagt. Es freut sich. Also Gott wendet sich nicht im Groll, nicht im Hass, nicht im Verdunkeln und im Zorn zu, sondern es soll sich freudig und gnädig was zu. Persönlich aber auch das Angesicht leuchten lassen, heisst immer auch, dass eine persönliche Beziehung ist. Wenn wir im Alten Testament noch ein bisschen dem Angesicht leuchten angehen, dann sehen wir, dass das eigentlich meistens mit Retten und mit Leben verbunden ist. Im Psalm 80 kommt der ganze dreimal vor, ich lese einen Abschnitt aus Psalm 80, Vers 4. O Gott, stell uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Also, wenn Gott sein Angesicht leuchten lässt, werden wir gerettet. Dann wendet er sich in seiner rettenden Gnade uns zu. Und da sehen wir wieder, dass das vollständig nur in Jesus Christus eigentlich erfüllt werden. In Jesus Christus ist Gott selber von Angesicht zu Angesicht den Menschen entgegengekommen. Und zwar nicht in seinem Zorn, sondern in seiner gnädigen, freudigen Gnade. In Jesus Christus erkennen wir hier also Gottes gnädige Zuwendung vollkommen. So wie das im 2. Korinther 4, Vers 6 steht, dann lesen wir, den Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesus Christus. Also das Licht Gottes ist im Angesicht von Jesus Christus uns erkannbar worden. Und hat uns unser Herz selber erleuchtet. Also es hat etwas gemacht, wenn Gott sein Angesicht leuchten lässt über dir, dann macht das etwas mit dir. Dann lade ich das nicht so, wie du bist. Dann lade ich das nicht mit einem verfinsternden Angesicht umlaufen. Sondern es lade dich auf dein Herz erleuchten und verändern. In Jesus Christus hat Gott also sein Angesicht nicht verdunkelt, nicht abgewendet von dieser Welt. Er hat seinen Zorn nicht über die Welt ausgeschüttet, sondern durch das Werk von einem Kreuzdach hat Gottes Angesicht klar absolut gerichtet. Ja, unsere Sünde, unsere Verfehlung, unsere Aufregung gegen Gott ist so verheerend, dass uns Gottes ewiges Gericht absolut zustehen wird. Doch Jesus Christus hat genau den Zorn und uns zustehen selber leiden können. Der Zorn, der dir und mir zustehen wird, hat er auf sich genommen, damit Gottes damit die Gnade Gottes auch dein Leben erfüllen kann. Hast du die Gnade schon angenommen? Hast du die Vergebung von deinen Sünden empfangen und dein Herz vom Licht Gottes verändern lassen? Und vielleicht denkst du, nein, das Herz, das ist so finster, das ist so von Sünden verdunkelt. Da hilft alles Licht. Da kann ich dir sagen, das Licht ist immer stärker. Wenn du eine Lampe einschaltest, dann kann das noch verdunkeln sein, es wird hell werden. Und so ist dann der Licht Gottes und die Ausleben und Stärke. Die Gnade Gottes kann auch dein Leben werden. Egal wie dunkel, wie Sünde abgeht ist. Und dann muss für dich Gott nicht länger sagen, sich zu finden. Du musst Gott für dich nicht länger der sein, der durch seinen gerechten Zorn über dir ein Fuß schütten, sondern ist der, der dich in Gnade behandelt. Und dich sagen will, wie das Herz so auch immer wieder neu ausrichtet. Gottes leuchtender Angesicht bedeutet Leben und Rettung. Es ist wahre Gnade und das spricht dann, du sagst dir das so schön aus. Und das führt uns auch zu einem neuen Gottesbild, zu einer anderen Gottesbeziehung. Eine Beziehung, wo wir von Lob, Dank und Staunen werden, dem gnädigen Gott anwenden können. Wie das war, in diesen Lieben, in diesen Lieben, ist immer so gut, wenn wir Gott dürfen anwenden können, sehen wir auch, dass Gott sich in der Gnädig und in der Liebe als Zunehmung und nicht in der Sorge, ich würde alles sehen. Wir kommen jetzt zum letzten Abschnitt von diesem Vers. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Erneut wird also das Angesicht Gottes erwähnt. Es geht um das persönliche Begegnen mit Gott. Es geht um die Beziehung mit Gott. Gott blickt uns an, er senkt seinen Blick, er wendet seinen Blick nicht weg, sondern er hebt seinen Blick über uns. Er sieht uns. Und die Beziehung führt uns am Ende zum wahren, ewigen Frieden, zum Shalom. Und Shalom, das ist nicht einfach nur kein Krieg mehr haben, sondern das hat viel mehr drin, das bedeutet Wiederherstellung, vollkommen sie, vollendet sie. Absolute Ruhe haben in Gott. Das Ziel von der Zuwendung Gottes ist in seiner Endgültigkeit, also der ewige Frieden mit Gott. In Epheser 2, Vers 14 sehen wir, wer der Frieden ist. Dass der Friede in Jesus Christus allein zu finden ist, der Stadt, nämlich, denn er ist unser Frieden. Der aus beides eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Also, Jesus Christus ist unser Frieden in Person. Und weil Jesus Christus uns in seiner Gnade erschienen sind, können wir wahren Frieden haben. Es gibt nicht nur um weltliche Frieden da, dass kein Krieg mehr gibt und alle Völker sich wird verstauen untereinander. Nein, vielmehr hat Jesus selber Definition von Frieden hinterlassen. In Johannes 16, 33 sehen wir das. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Und damit ihr Frieden habt. In mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Welt kann noch so viel Frieden, so viel Unfrieden haben, so viel Anfeindung haben. Und hat ihn Christus. Das ist nicht ein weiblicher Frieden, der verheißen. Und das ist spannend, in welchem Kontext Jesus jetzt eigentlich die Aussage macht, nämlich im Kontext, kurz bevor er das Kreuz macht, der Liebeswert auf sich nimmt. Und man könnte sagen, das hat ja gar nicht mit Frieden zu tun, was erzählt Jesus da, aber genau das ist der Wert, damit wir in ihm Frieden kommen. Wie er selber den Frieden erwirkt hat. Nur durch das können wir den ewigen Anteil von Frieden haben. Nicht erst in Zukunft, sondern jetzt schon stellen wir uns in der Welt. Und wenn wir da praktisch die Anwendung von dem Frieden Gottes mal in unser Leben sprechen, dann hat Frieden Gottes auch mit Führung zu tun. Wenn wir den Frieden Gottes haben, dann leitet uns das auch in unserem Leben. Und so können wir sagen, wenn wir über wichtige Entscheidungen in unserem Leben keinen Frieden haben, dann sollten wir uns nicht. Wir sollten uns Frieden lassen oder darum reden, bis Gott uns den Frieden schenken wird. Das kann alle Mögliche sein. neuen Job, Partnerschaft, weiß nicht was alles. Und ich kann viel darüber haben. Ist Gott. Und wir können bitten und bringen, bis Gott uns entweder den Frieden denkt oder wir merken, dass wir den Frieden haben. Und so kann eben der Frieden Gottes uns auch als Wegweisung dienen, jetzt schon in dieser Welt. Weil wir ja in Jesus Christus die ganze Wille Gottes kennen. Und das Wort Gottes haben, das uns auch immer wieder überführt. Und wir haben auch falschen Frieden, und wir meinen es haben. Und da werden wir uns immer wieder korrigieren. Kommen wir zum Abschluss noch kurz auf den Vers 27. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Wir haben jetzt viel über den Inhalt von Segen gelernt, aber am Schluss von dem Segen steht nochmal ein Befehl. Priester sollen so den Namen Gottes aufs Volk legen. Den Namen Gottes auf etwas legen, das bedeutet, seine Zugehörigkeit zu proklamieren. Sagen, du gehörst zu dem, du gehörst zu Jahwe, du gehörst nicht zu etwas anderem. Jeder, der den Namen Gottes auf sich hat, der gehört zu Gott. Der hat einen Zugehörigkeitsaspekt. Das kennen wir bei uns von den Familiennamen. Wenn ich einen Familiennamen annehme, dann ist klar, die Personen sind jetzt dafür. Die gehören zusammen. Das ist eine Abhängigkeit von der gemacht wird. Und sprechen eben auch in Gottes Namen auf uns leiten. Dann ist das eine Proklamation, dass eine Zugehörigkeit zu Gottes an. Und ganz praktisch machen wir das zum Beispiel in der Taufe. Wo wir uns auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist taufen. Wo wir den Namen Gottes der unsichtbaren und sichtbaren Welt auf uns legen lassen. Mit dem Symbol von der Taufe, von der Untertage und wieder unterstützen. Durch den Glauben und die daraus folgende Wiedergeburt sind wir Kinder Gottes. Wir gehören jetzt ganz zu Gott. Wir sind Erbe und Anteilhaber an seinem Reich. Und damit haben wir Anrecht mitzuwirken an seinem Reich. Und das ist das Gewaltige, was wir immer wieder in der Bibel sind und auch in diesem Vers. Es gibt den Unterschied zwischen denen und den anderen Gottes, die wir ausgesprochen haben, und denen, nicht zuzukommen. Es ist ein ewiges Unterschied, aber wirklich nicht einfach anders. Und da sehen wir mit dem Segen eigentlich ganz praktisch, was die von Bildern bewegt. Da sehen wir Gottes ultimative Zuwendung in Person. In Christus ist Gottes Name über uns gesprochen. In Christus wendet sich Gott behütet und gnädig zu uns. Ihm ist es auf sich berüchtert und freut dich mit Dank. Immer wieder neu. Das ist der Grund, warum wir auch heute mal segnen können. Warum wir heute als allgemeines Priestertum nicht mehr angewiesen sind, dass wir den Aaron haben, sondern dass wir uns gegenseitig können segnen. Und sie sind angewiesen, dass ich das Segen vorne stehe, sondern ihr könnt das auch untereinander machen. Und man kann sich jetzt fragen, ja, warum? Sagen wir denn überhaupt noch, wie Gott ist ja der, der das Segen gibt. Also könnt ihr einfach schicken, das müsst ihr sogar nicht machen. Gott macht das ja dann schon. Der segnet, wenn er will. Und da kommt das Geheimnis aus, was wir haben in der Gemeinde. Das Geheimnis, was wir haben, durch Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Gott hat da den Priester befohlen, den Segen anzuschauen. Er sagt, segnet das Volk. Und im letzten Vers sagt er jetzt, und Gott will sie segnen. Er sagt nicht, wenn ihr, ich sage sie einfach so, und er sagt, ihr macht die Handlung und ich will dann mit dem etwas bewirken. Und das ist das, was wir immer wieder sehen, wenn ich Gottes, wenn wir das Wort Gottes verkünden, wenn ich heute predige, könnte ich sagen, ja, Gott könnte euch eigentlich gerecht werden. Das bräuchte ich eigentlich gar nicht, aber Gott hat sich entschieden, durch die Verkündigung vom Evangelium den Glauben zu wirken. Der Glaube kommt durch die Verkündigung. Das Wort Gottes. Das ist von Gott so gewollt. Und darum machen wir das. Wenn wir die Evangelisation hätten, sagen wir, ja, Gott könnte das doch viel besser. Kann ich einfach am Stirn hocken und warten, Gott macht das dann schon. Nein, Gott hat sich entschieden, dass er uns aussendet in die Welt und wir sollen zu Jüngern machen und das Evangelium, die gute Botschaft verkünden. so leben und dann machen wir das so. Und so ist das in allen möglichen im Reich Gottes. Gott hat uns das zugesprochen und dann machen wir das. Und so hat sich Gott viele Frauen entschieden, dass wir miteinander so dass wir dann sagen, so wird es nicht miteinander. Und wenn wir jetzt also einander segnen, dann nehmen wir den Auftrag Gottes wahr. Wir nehmen es als Zeugnis und Erinnerung wahr von seiner Zuwendung und am Ende von der Zeit vollständig erfüllt sie wird. Ihr könnt es am Anfang anbieten. Es gibt ein Wort, das sagt ja immer vorher. Das ist doch wahr. Und in Offenbarung 22,4 lesen wir, warum das so ist. Der Staat, und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihrer Stirn sein. In der Ewigkeit wird es kein Sagen mehr buchen. Wird es kein Sagen mehr buchen, weil der Sagen absolut ewig erfüllt ist. Wir sind ewig im Angesicht Gottes. Gottes Angesicht leuchtet ewig über uns. Wir haben die ewige Gemeinschaft mit ihm und sein Name ist ewig auf unserer Stirn bleibt. Und wir müssen uns daran erinnern, an die Tatsache, die noch nicht ganz ist. Und das ist absolut erfüllt. Und das ist das Schöne, was wir in dem Vers sehen, dass der Segen Gottes absolut erfüllt werden muss. Noch nicht ganz, aber erfüllt, als das ist in Ewigkeit. In Jesus Christus. Und darum werde ich jetzt da zum Schluss einfach den Segen nochmal zusprechen. Aber ich bitte all dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Im Namen von Jesus Christus. Amen.